Mesdames, Messieurs.
Meine Damen und Herren, zunächst erst einmal herzlichen Dank an alle Organisatoren dieser Veranstaltung hier in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und auch für die Ehre, die mir das Collège de France zuteil hat werden lassen, dass ich hier also einen Vortrag halten kann. Ich werde heute die Frage der Sicherheit der Behandlungsmethoden, der gesicherten Behandlung diskutieren. Es ist ja ein Thema, das vor kurzer Zeit in Frankreich aufgekommen ist und vor allen Dingen in den 90er Jahren. Sécurité sanitaire, also Sicherheit in den Behandlungsmethoden, ist ein Thema seit dieser Zeit. Und das hatte etwas damit zu tun mit den Bluttransfusionen, mit dem Skandal, wo also verunreinigtes Blut verabreicht wurde. Dieser Terminus Sécurité sanitaire, Behandlungssicherheit, ist also ein recht junges Phänomen und es ist eine der drei Hauptprioritäten der Politik, die auch auf der nationalen Konferenz vorgestellt wurde. 1994 wurde es definiert als den Schutz gegen die Risiken, die mit dem Funktionieren des Gesundheitssystems zu tun haben. Das heißt, durch medizinische Behandlung, dass man sozusagen das Risiko, das bei einer medizinischen Behandlung auftreten kann, minimieren wollte. Diese Risikominimierung dehnte sich nach und nach auf das gesamte Gesundheitssystem aus. Und sehr schnell war es so, im Zuge auch von BSE und den verunreinigten Nahrungsmitteln und anderen Skandalen, da ging es also sehr schnell auch um Umweltsicherheit, also Gesundheitsrisiken, die mit Umwelteinflüssen zu tun haben. Dieses Konzept zeigt eine Verwandlung der Gesundheitspolitik, eine Metamorphose und eine erste Auswirkung dieses neuen Ansatzes bestand darin, dass man die Institutionen, die Organisation veränderte. Ich werde darauf zurückkommen. Ebenso war es so, dass das Konzept der Gesundheitspolitik überarbeitet wurde. Schauen wir uns also zunächst den neuen Ansatz für Risiken im Gesundheitsbereich an. Was bedeutet das? Man muss also auf die Geschichte des Gesundheitssystems zurückkommen, ganz kurz. Ich werde natürlich nicht die ganze Geschichte unseres Gesundheitssystems aufzeigen, aber einige Brüche. Es ist so, dass seit dem 18. Jahrhundert, seit dem Ende, seit der Französischen Revolution, drei große Phasen erlebt hat. Die erste war mit dem Aufkommen des Hygienismus verbunden. Und das hatte zu tun mit den Choleraepidemien von 1849 und auch mit der Verabschiedung des Gesetzes von 1850 über die Hygiene und Sauberkeit in Wohnungen. Das ist also der Grundsockel sozusagen der aktuellen Gesundheitspolitik. Und damit kommen wir zur zweiten Etappe. Die zweite Etappe war also die Schaffung eines Gesundheitssystems und wieder war eine Epidemie der Auslöser für diese Etappe, die spanische Grippe von 1918. Und das hat dazu geführt, dass man zum ersten Mal 1920 nämlich ein Gesundheitsministerium geschaffen hat. Und die 50, 60 darauf folgenden Jahre haben dazu geführt, dass man die medizinische Betreuung entwickelt hat, Krankenhäuser entwickelt hat, dass sozusagen auch Behandlungsmethoden, Heilmethoden entwickelt wurden. Es war die Aufbauphase. Dann eine weitere Epidemie, das Aufkommen von AIDS Ende der 80er. Und dort hat man also neue Prioritäten gesetzt, indem man also die Behandlung favorisierte und die Prävention etwas vernachlässigte. Es gibt also in Frankreich eine Politik von Public Health und dieses ist ganz eindeutig darauf zurückzuführen, dass im Zuge der AIDS-Epidemie auch Skandale im Zusammenhang mit Bluttransfusionen auftraten. Nun begann also aufgrund dieser Skandale eine neue Phase im Bereich der medizinischen Gesundheit. Das war also die Phase der Forscher, der Aufklärer. Man kann also sagen, dass sich diese Phänomene auch dazu führten, dass man neue Risiken identifizierte. Zum Beispiel Asbest und weitere Skandale haben also unsere Gesundheitspolitik geprägt. Außerdem kamen hinzu, dass neue Forschungsergebnisse vorlagen, die also dazu beigetragen haben, dass die Gesundheitssicherheit oder die Sicherheit in der medizinischen Behandlung einen großen Stellenwert einnahm. Die Kenntnisse haben es also erlaubt, die Ursachen für Risiken in der Gesundheitsbehandlung aufzuzeigen. Denken wir auch an die Legionärskrankheit. Da gab es also eine gesellschaftliche Forderung. Und bevor dieses identifiziert wurde, beschränkte sich diese auf die Betreuung von Personen, die unter diesem Phänomen litten. Seit 1976 und mit der Epidemie von Philadelphia ist der Kampf gegen diese Legionärskrankheit ein anderer geworden. Es besteht also die Verpflichtung für den öffentlichen Gesundheitsdienst, dass man sich auch der Prävention zuwendet und nicht nur mit der Pflege und mit dem Beheben oder mit dem Behandeln des Phänomens beschäftigt. Es wurden sehr strenge Regeln aufgestellt und auch Kontrollen durchgeführt. Das heißt, es geht, dass man auch Ursachen für Unfälle oder für Zwischenfälle in medizinischen Behandlungen aufzeigt und möglichst minimiert, dass man also Vorsichtsmaßnahmen walten lassen muss, um die Risiken zu vermindern. Das war also eine Bewegung und die Verantwortung der öffentlichen Stellen wurden dadurch erneut bestätigt und in den Vordergrund gestellt. Es war zunächst also eigentlich eine private Angelegenheit, Vorsorge. Es war eine Angelegenheit zwischen Arzt und Patienten. Aber die öffentlichen Stellen haben also eine stärkere Verantwortung bekommen und auch eine stärkere Verantwortung. Das heißt, es wurde zum Beispiel auch ein Gesundheitsminister im Skandal der Bluttransfusionen, der kontaminierten Bluttransfusionen, verurteilt. Und Nachlässigkeit, Fahrlässigkeit ist also ein Terminus, der in jenen Jahren aufkam und auch sanktioniert wird. Das heißt, dass diese Besorgnis um Behandlungssicherheit wirklich auch einen zentralen Platz in der Gesundheitspolitik einnahm, dass also die Angst, die drohenden Epidemien, der Bioterrorismus und auch die Umweltrisiken wirklich auch in der Aufmerksamkeit der Bevölkerung einen großen Raum einnehmen. Nun ging es auch darum, Risiken zu beurteilen und auch Krisen zu bewältigen. Das haben wir auch in der Hitzewelle 2003 gesehen. Es ging darum, dass man zunächst die Risiken evaluiert, einschätzt, die Verantwortlichkeit des Staates einbezieht. Und im französischen Recht ist es so, dass es verpflichtend ist, das Risiko vornherein abzuschätzen. Das heißt, man muss also versuchen, Informationen einzuholen, sich Kenntnisse zu verschaffen, um das Risiko einzuschätzen. Es war also so, dass der staatliche Rat ganz harte Sanktionen ausgesprochen hat bei Fahrlässigkeit in der Prävention, zum Beispiel beim Thema Asbest. Es heißt, es wurde vorgeworfen, dass man unzureichende Recherchen im Vorfeld angestellt hatte, um sozusagen den staatlichen Behörden die notwendigen Informationen an die Hand zu geben. Es kam dann auch eine ganze Reihe von Regelungen und Institutionen und Strukturen im Bereich der Gesundheitsprodukte und Arzneimittel auf. Es wurde also eine sehr starke Vernetzung zwischen diesen Bereichen angestrebt und Risikobewältigung ist also ein zentrales Thema. Das heißt, es ging wirklich auch darum, eine Art Gesundheitspolizei oder eine Art Aufsichtsstruktur zu schaffen, die wirklich auch dazu diente, das Ganze zu kontrollieren. Die Polizei bekam also mehr Befugnisse. Das Parlament ist wirklich auch noch nie so stark, hat nie so stark interveniert wie seit dem Skandal mit den kontaminierten Blutkonserven. Das sind also wichtige Fragen und die Gesetzgebung hat sich also dahingehend entwickelt, um auch Aktions- und Eingreifsmöglichkeiten zu schaffen, damit also der Staat im Bereich Gesundheit wirklich auch eingreifen kann. Dann die Notwendigkeit, ein Frühwarnsystem zu schaffen und eine Art Krisenbewältigungssystem zu schaffen. Das heißt, es geht um Prävention und Bewältigung von Krisen. Es wurde also ganz explizit so angelegt, dass Aufsicht und Kontrolle ganz im Vordergrund standen. Das heißt, es wurde eine Art Fonds bereitgestellt, um also gegen diese Risiken zu kämpfen. Und Krisenbewältigung, operationelle Krisenbewältigung, hatte auch eine gesetzliche Grundlage. Es gibt ganz außerordentliche Kompetenzen, die der Polizei zugewiesen wurden. Und die gibt es seit dem 9. Das Gesetz dazu gibt es seit dem 9. August 2004. Und im Fall von wirklich großer Gefahr für die Gesundheit ist die Polizei berechtigt einzugreifen. Das ist also eine Neuheit im französischen Gesetz. Damit kam also eine neue Kultur auf, die in Frankreich zumindest. Diese Notion Behandlungssicherheit, wie ich eingangs schon erwähnte, hatte auch mit der Umwandlung der Institutionen zu tun. Es gab also Ämter in Frankreich. Die Schaffung von Ämtern ist also ein Phänomen, das nicht nur in Frankreich zu verzeichnen war, sondern in ganz Europa. Das heißt, dass ein sehr starker politischer Wille bestand, eine institutionelle Antwort auf das Problem zu finden. Zunächst ging es darum, Analysen anzustellen, die Opfer zu identifizieren, und die Fehler der Vergangenheit wurden analysiert und diskutiert, und dann wurden also als Antwort auf diese Fehler neue Strukturen geschaffen. Und es war ganz klar, dass eine Mischung von privaten und öffentlichen Interessen in diesem Bereich stattfand. Es gab seit 1992 eine Reform im Bereich der Bluttransfusionen. Es wurde neu definiert, welche Aufgaben die einzelnen Akteure zu erfüllen hatten. Auch die Strukturen wurden umorganisiert und die Gesetze angepasst. 1993/94 wurde eine neue Reform angestrebt, die dann also 1998 umgesetzt wurde. Eine sehr außerordentliche Angelegenheit. Denn mehrfach seit 1993 hat der Gesetzgeber sozusagen eingegriffen, und zwar 10-mal. Er hat also, normalerweise war es so, dass er einmal in 10 Jahren eingegriffen hat, in der Geschichte jedenfalls war es so. Wissenschaftler und Verwaltungsangestellte wurden eingestellt. Es wurden also verschiedene Arbeitsmöglichkeiten geschaffen und auch die Vernetzung von Fachkenntnissen angestrebt. Dann gab es, durch diese Reformen wurde also die Struktur grundlegend umgeändert. Wie kann man das erklären? Wie kann man erklären, dass also diese Notion von Gesundheitsamt wieder aufgekommen ist? Denn es gibt ja bereits ein Gesetz vom 3. März 1822. Wieso ein Gesundheitsamt? Wieso hat man darauf zurückgegriffen? Zunächst erst einmal hat es mit dem institutionellen Status zu tun. Das heißt, einige Ämter haben Vereine, es gibt öffentliche Einrichtungen und eine autonome Verwaltungsautonomie. Aber wichtig ist vor allen Dingen die juristische Autonomie. Das heißt, es ist die beste Art und Weise, wie man also auch verfassungsgemäß als Staat in diesen wichtigen Themenkomplex eingreifen kann. Das heißt, die Gesundheitsämter haben die Schlüsse daraus gezogen, aus den Fehlern der Vergangenheit. Sie haben die Verantwortlichen benannt und versucht zu organisieren und eine neue Politik der Prävention zu verabschieden. Seit 1988 ist das Konzept des Amtes experimentiert worden, und dies wurde ergänzt durch die Schaffung vom Amt für Arzneimittel. Dann kam die BSE-Krise, und auch das hatte Auswirkungen auf die institutionelle Landschaft, wenn Sie so wollen, denn auch hier wurde ein Amt für Lebensmittelsicherheit geschaffen. das hatte etwas mit dem Willen zu tun, schnell administrative Einheiten zu schaffen, die dann auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung hatten. Traditionell sind dies staatliche Dienste und das Budget hat dann eben direkt mit dem Staatshaushalt zu tun. Ämter dagegen sind autonom, juristisch gesehen. Und diese Struktur hat es also erlaubt, dass man schnell reagiert und hat auch dazu geführt, dass man Fachleute einstellen konnte. Aber die wesentlichen Umwandlungen in unseren Institutionen haben etwas mit einem weitaus allgemeineren Kontext zu tun. Das heißt, überall in Europa gab es Ämter. Es gab Strukturen in Form von Beobachtungsstellen oder Ämtern. Und eine erste Welle dieser Ämter kam in den 90er Jahren auf, zum Beispiel das Europäische Umweltamt, die Beobachtungsstelle für Drogen und Drogenabhängigkeit, die Europäische Agentur für die Entwicklung von Arzneimitteln 1993 und dann die Europäische Agentur für Arbeitssicherheit und Gesundheit 1994. In Anlehnung an die Entwicklung der römischen Verträge und auch im Zuge der BSE-Krise hat man einen europäischen Kommissar benannt, der zum ersten Mal nicht für Gesundheit und Verbraucherschutz zuständig war und innerhalb einer Generaldirektion arbeitete, sondern man schuf eine Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz, die also 1999 ihre Arbeit aufnahm. Ein weiteres Amt wurde geschaffen, wie ich bereits sagte. Die BSE-Krise führte zur Schaffung des Europäischen Amtes für Lebensmittelsicherheit. Und auch die anderen Epidemien, die ich bereits nannte, spanische Grippe und Bioterrorismus, haben also dazu geführt, dass man dieses Gesetz vom 9. August 2004 verabschiedete. Denn man hatte verstanden, dass es sich hier um eine Bedrohung handelte, um die Bedrohung des Gesundheitssystems. Wenn man sich also jetzt mit den Ämtern für Arzneimittel anschaut, dann ist man überrascht, dass man sieht, dass sich doch diese Entwicklung in vielen europäischen Ländern abgezeichnet hat. Diese Ämter gab es bereits vor diesem Konzept der Behandlungssicherheit, der Sicherheit in der medizinischen Behandlung. 1994 war es also in Frankreich so und auch in den 60er Jahren in anderen Ländern, dass man Gesetze verabschiedete, um die Sicherheit der Arzneimittel zu gewährleisten. Die ersten Strukturen innerhalb der Gesundheitsministerien verschiedener Länder wurden geschaffen. Wenn wir uns auch anschauen, dass 1968 in England derartige Strukturen geschafft wurden, 1975 in Deutschland und 1978 in Frankreich. Diese Ämter hatten also die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Arzneimittel bewertet und eingeschätzt wurden in ihrer Wirkung. AIDS war dann ein weiterer Schock in Zusammenhang mit den verunreinigten Blutkonserven, der also die Staaten dazu anhielt, zu agieren und etwas zu unternehmen. Das heißt, die Ämter wurden nach und nach, traten nach und nach in die Fußstapfen der Vorgänger. In Schweden war es also so, dass 1990 ein Amt für medizinische Produkte geschaffen wurde, 1993 in Frankreich. Und in Deutschland wurde das BfArM in Deutschland gegründet. Auch in anderen Ländern Europas und der Europäischen Union gab es ähnliche Entwicklungen. In Portugal zum Beispiel 1993 gab es also innerhalb des Ministeriums einen Dienst, der dann in ein eigenständiges Amt 1999 umgewandelt wurde. Auch in anderen Ländern, Österreich 2002 und in Italien zog 2003 nach. In Belgien begann man 1991 mit Reformen, was also 2006 zur Schaffung eines Amtes für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte führte. Also 14 von 15 der damaligen Mitglieder hatten eine Art Amt als Struktur für die Kontrolle dieser Bereiche. Und fünf der Mitglieder, die seit 2004 zur Union gekommen sind, verfügen bereits über ein Arzneimittelamt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass es also eine Vernetzung gibt, dass es also vernetzte Strukturen gibt, die versuchen, effizient Medikamente, Arzneimittel zu kontrollieren und sich auszutauschen. Die meisten dieser Strukturen sind also mit Kompetenzen ausgestattet, die sie von ihren nationalen Behörden delegiert bekommen haben. Das Netz dieser Ämter, das also zu einem europäischen Amt geführt hat, zeigt also die Flexibilität dieser Art der Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union. In meinem letzten Teil möchte ich noch einmal auf die Gesundheitspolitik zu sprechen kommen. Es gibt ja eine Reihe von Interpretationen, die erklären, wie sich die Gesundheitspolitik verändert hat und welche Auswirkungen es hat. Zunächst gab es also das Ziel, die Risiken zu minimieren. Also Risiken minimieren ist das Schlüsselwort für das Hauptziel. Die französische Gesellschaft war ja seit dem 20. Jahrhundert doch in gewisser Weise privilegiert. Es gab eine heilende Medizin und sie hat also wirklich auch blind dem Fortschritt vertraut, dem therapeutischen. Man hat also wieder entdeckt, dass es auch notwendig ist, Prävention zu betreiben und Vorsicht walten zu lassen, denn es gibt unbekannte Risiken. Bereits sehr lange vor unserer Zeit gab es ein Gesetz, zum Beispiel von 1790, einen wirklich revolutionären Text, wo eine Art Gesundheitspolizei über bestimmte Dinge wachte. Das heißt, Vorfälle, Epidemien und andere unangenehme Dinge wurden von dieser Gesundheitspolizei zur damaligen Zeit behandelt. Dann im 20. Jahrhundert, das sich ja auszeichnete durch den Bau von Krankenhäusern, durch eine Vernetzung und durch die Verschreibung von Medikamenten. Sie wissen ja, dass wir da auch unter den Rekordhaltern sind, was das Verschreiben von Arzneimitteln anbelangt. Effizienz war wichtig und im Zuge dieser zunehmenden Medikalisierung wurde die Vorsicht hinten angestellt. Die verschiedenen Bereiche, die also durch diese Krisen und Skandale im öffentlichen Gesundheitsbereich betroffen waren, mussten sich also neue Forderungen stellen und mussten sich also dem Problem der Risiken stellen. Ich hatte ja bereits gesagt, dass es eine Gesundheitspolizei, eine Art Aufsicht gab. Und eine weitere Reaktion war, dass man dazu überging, wieder präventiv zu denken, präventive Politiken auf die Tagesordnung zu setzen. Das betraf nicht nur den Gesundheitsbereich, auch im Straßenverkehr oder im Kampf gegen das Rauchen gab es einige Pläne. Aber wenn wir uns allein den Gesundheitsbereich anschauen, gab es 22 Pläne zwischen 2001 und 2002 und 100 Abänderungen oder Ergänzungen zum Gesetz. Ein weiteres Phänomen, das also auf die Notwendigkeit aufmerksam machte, war die Hitzewelle von 2003. Nun ist es so, dass also die Herausforderungen an die Behandlungssicherheit, Herausforderungen der Koordination sichtbar gemacht haben. Das heißt, man muss sich vernetzen. Ich sagte ja bereits, dass es 12 verschiedene Ämter gab und dass man also Möglichkeiten suchen musste, wie diese verschiedenen Ämter miteinander arbeiten konnten. Es war so, dass sehr viele dieser Ämter autonom arbeiteten. Das hatte auch etwas mit Machtanspruch zu tun, aber Koordinierung wurde immer notwendiger. Und seit dem 1. Juli 1998 gibt es auch ein Gesetz und ein nationaler Ausschuss für Sicherheit in den medizinischen Behandlung wurde geschaffen. Er fand Eingang 2004 in einen nationalen Ausschuss für Public Health. Wichtig ist ja die praktische Anwendung. Um ein Beispiel zu nennen, die Auswirkungen, die also verschiedene Giftstoffe auf die Gesundheit haben können, also der Zusammenhang zwischen Umwelteinflüssen auf die Gesundheit, muss betrachtet werden. Es werden schwierige Fragen wird es geben, die beantwortet werden müssen. Die Rationalisierung der Mittel, die finanziellen Mittel, die zur Verfügung stehen. Und einerseits gibt es natürlich immer die Bedrohung, dass eine neue Variante der Krankheit auftreten könnte, zum Beispiel Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, und dass man sozusagen dann auch gegen neue Phänomene kämpfen muss, wie Drogenabhängigkeit oder Hautkrebs. In Frankreich ist es so, dass man einen sehr wirtschaftlichen Ansatz von Morbidität und Sterblichkeit hat, und das ist nicht überall so. Das heißt, dass soziokulturelle Einflussfaktoren wirklich auch in ganz entscheidendem Maße beeinflussen. Die Wahl, die man, oder die Entscheidung, die man in diesem oder jenem Bereich trifft, hat also auch etwas mit der Kultur zu tun, und der Kampf gegen Alkoholmissbrauch oder die Eingrenzung von Umweltverschmutzungen. All das sind Entscheidungen, politische Entscheidungen. Das heißt, man muss für diese Politik auch Mittel bereitstellen, und man muss die Risiken vergleichen und auch die zur Verfügung gestellten Mittel dazu ins Verhältnis stellen. Eine weitere Auswirkung ist der Bereich des Gesundheitspersonals, die Heilberufe. Das heißt, indem man wieder dazu übergeht, Risiken zu beobachten und zu überwachen, ab diesem Moment hat man also das traditionelle Verständnis von Heilberufen infrage gestellt. Das heißt, Ärzte, Apotheker, er ist also angehalten, nicht nur zu pflegen, zu behandeln, sondern er ist angehalten, auch Risiken zu beobachten. Heilen allein genügt nicht mehr. Das betrifft natürlich auch die großen präventiven Aktionen gegen die großen Krankheiten. Also. Das heißt, der Begriff der Sicherheit in der medizinischen Behandlung ist wirklich wieder aufgekommen, und es gibt eine Bewegung. Es gibt eine Bewegung, die wirklich auch analysiert werden müsste. Denn in dem Moment, wo es also assoziative Vereinsstrukturen gibt, ab dem Moment ist klar, dass also die Besorgnisse in diesem Bereich auch wirklich vorhanden sind, und dass die vorhandenen Strukturen in diesem Bereich die Vereine und die Strukturen stärken. Das heißt, AIDS war da sehr aufschlussreich. Es wurden die Vereinigungen der Kranken direkt beeinflusst. Die Krankheit wurde also begleitet, und therapeutische Fortschritte wurden sozusagen sofort zur Verfügung gestellt. Und manchmal gab es wirklich spektakuläre Ergebnisse. Es gibt also das Problem der Sicherheit in der medizinischen Behandlung, aber auch der Kranke hat bestimmte Rechte. Es wurde also auch für diese Personen, für die HIV-infizierten Personen, eine besondere Maßnahme geschaffen. Die letzte Frage, die sich hier stellt, oder die vierte Frage, ist also das übermäßige sich Ausbreiten der Gesundheitspolitik oder eine der Politik von Public Health. Es ist also so, dass als ob die Public Health, während sie so lange vernachlässigt wurde, auf einmal eher in die andere Richtung geht. Das heißt, eine übermäßige Verbreitung stattfindet. Es gibt eine ganze Reihe von Texten im Bereich der Gesundheit. Und es gibt auch für eine ganze Reihe von Gesundheitsprodukten Produkte dieses. Und dann gibt es eine wirkliche Vervielfältigung von Normen. Es gibt immer mehr davon in allen möglichen Bereichen. Und gleichzeitig gibt es diese Best Practices, Empfehlungen. Und das ist wirklich überraschend, wenn man sich die Zahl dieser Normen anschaut. Die hohe Gesundheitsbehörde hat wirklich einen sehr großen Stellenwert. Und das zeigt die Bedeutung, die man der Prävention und der Behandlung von Krankheiten einräumt. Man sieht also daran, dass die Sicherheit in der medizinischen Behandlung ursprünglich nicht vorgesehen war, jedenfalls nicht in diesem Ausmaß. Das kann also dazu führen, dass man sich doch fragen muss, ab welchem Punkt also diese übermäßige Gestaltung von Politiken im Bereich Public Health übertrieben sein könnte. Es gibt eine Reihe von Es gibt natürlich sehr viele Maßnahmen, sehr viele Empfehlungen und dann auch die Diskussion um dieses Risiko Null, das es ja de facto nicht gibt. Wichtig ist, dass man also Legitimität verschafft, dass man also demokratisch legitimiert, dass bestimmte Strukturen, bestimmte Ämter ihre Aufgabe erfüllen können. Das heißt, man könnte zukünftig dieses Thema noch weiter individualisieren. Mit den neuen Produkten und mit den neuen Präventivmethoden haben also Auswirkungen auf den Schutz der persönlichen Gesundheit eines jeden. Es gibt immer weitreichendere Erkenntnisse und über den Zusammenhang zwischen also Behandlungssicherheit, Sicherheit in der medizinischen Behandlung und Risikofaktoren. Man kann also bei jedem Einzelnen eine Eigenverantwortung schaffen. Dann kommt es natürlich auch Empfehlungen, wie dass man sich im Bereich Drogenabhängigkeit oder Extremsport zurückhalten soll. Es gibt kurzum immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse, die es erlauben, jedem Einzelnen Eigenverantwortung zu übernehmen. Natürlich ist man geneigt, dass man den sozialen Schutz, den gesellschaftlichen Schutz auch dem Individuum übertragen möchte. Das heißt, der Schutz der Gesundheit muss eine gesellschaftliche Verantwortung bleiben und darf nicht zu 100% individualisiert werden. In Frankreich und in Europa überhaupt gibt es ja auch wirtschaftliche Sorgen, wirtschaftliche Aspekte. Die Risiken werden also immer effizienter überwacht. Biologische, chemische und andere Einflüsse negativer Art können also die Gefahr reduzieren, der die Bevölkerung ausgesetzt ist. Indem man also Risiken reduziert, ich sagte das ja und gestern sprachen wir auch dabei, heißt, dass man dem Einzelnen auch immer mehr Verantwortung übergibt und dass man dahingehend auch die Gefahr besteht, dass eine Art Spirale, Sicherheitsspirale sich auftut, die nicht enden will. Das heißt, ein obsessives Sicherheitsbedürfnis kann natürlich dazu führen, dass man sich nur darauf konzentriert und andere Dinge vernachlässigt. Gleichzeitig kann auch das einen Anstieg der Kosten im Bereich der Sicherheit in den Behandlungsmethoden nach sich ziehen. Das heißt, es kann sein, dass dies zu Ungleichgewicht führt zwischen den ärmeren und reicheren Bevölkerungsschichten. Und das ist ein Phänomen, das man seit den 90er Jahren schon in den Entwicklungsländern, in entwickelten Ländern beobachtet hat. Man darf es also nicht unterschätzen, dass man auch innerhalb einer hochentwickelten Gesellschaft dieses Risiko nach wie vor vorfinden. Es muss also ein Mittelweg gefunden werden zwischen Sicherheit und Freiheit. Das ist eine Gefahr. Traditionell ist es so, dass diese Debatte oft schon geführt wurde, vor allen Dingen innerhalb der letzten 20 Jahre. Vor allen Dingen mit dem Aufkommen von AIDS war das Thema auf der Tagesordnung. Man hat also wirklich eine außerordentlichen Situation gesprochen. Man hat also Techniken entwickelt, Maßnahmen, Strukturen, die restriktiv waren und verpflichtend waren und die aber im Namen der Effizienz den Kranken auch mit einbezogen haben im Kampf gegen die Krankheit, indem man sozusagen sich dem Pflichttest verweigert. In Frankreich gibt es ja seit 10 Jahren eine Debatte darüber. Dieser Mittelweg ist nicht immer einfach zu finden, denn wenn die Gefahr besteht, ganz konkret, dann ist es so, dass die öffentlichen Ämter in Frankreich Gesetze sehr schnell anpassen und sie dazu neigen, eine verpflichtende Therapie vorzuschreiben. Es gibt immer stärkere Bedrohungen durch Epidemien, durch Terrorismus und es wird dazu führen, dass bestimmte Entscheidungen überdacht werden müssen. Es muss auch der Schutz der Freiheit gewährleistet werden in einer demokratischen Gesellschaft. Deshalb ist es so, dass wir dazu auffordern, dass man darüber diskutiert, dass die Debatte nicht versiegt. Die Sicherheit der Behandlungsmethoden in Frankreich ist viel mehr als nur auf Ämter beschränkt. Natürlich sind weitreichende Strukturen geschaffen und sie sind wichtig für unser Gesundheitssystem. Man kann sich fragen, inwieweit also die Umwandlung dieses Konzeptes einen Katalysatoreffekt hatte. Und es gab ja bereits Phänomene, Vorschläge und Diskussionen, die bislang nicht so sehr im Vordergrund standen. Es ist also ein irreversibler Prozess. Innerhalb unserer Gesellschaft wird über Sachen diskutiert, die vor 6, 7 Jahren noch kein Thema waren. Das hat Auswirkungen auf die Forschung, es hat Auswirkungen auf die Heilberufe und es hat auch Auswirkungen auf das Vertrauen in die Medizin. Es gibt also sehr viele Reformen. Teilweise waren sie etwas übertrieben und hatten also auch diverse Krisen zur Folge. Man muss also eine ausgewogene Situation finden. Auf jeden Fall ist man sich dessen bewusst, die Medizin kann nicht alles bewirken. Man muss so weit wie es möglich ist, die Risiken minimieren und auch sich um bestimmte Themen kümmern. Notwendig ist ebenfalls, dass neue Bedrohungen sich abzeichnen. Das heißt, wir haben nicht die Antwort auf alle Probleme, eine Antwort gefunden. Es wird also, es darf also kein abstrakter, arroganter Diskurs stattfinden, unabhängig von der Situation, wie sie sich tatsächlich darstellt. Risiken paralysieren nicht die politische Aktion. Im Gegenteil, sie öffnen neue Möglichkeiten. Nutzen wir sie. Wie